Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Fabian, wir sollten heute mal über die Gewerbesteuer sprechen. Es ist ja eine Steuer, die wir hin und wieder schon mal angerissen haben, aber eine ganze Podcast-Folge haben wir dieser Steuer, glaube ich, noch nicht gewidmet. Aber ich glaube, das macht schon Sinn, weil es gibt die eine oder andere Diskussion gerade um diese Steuer, vielleicht auch Investitionsentscheidungen, die wegen der Gewerbesteuer getroffen werden oder auch nicht. Und insofern, ich glaube, es ist ganz spannend.
Ja, dann machen wir das doch mal. Ja. Hier in Freiburg ist ja gerade Bürgermeisterwahlkampf. Da ist diesen Monat ja noch OB-Wahl. Und da ist natürlich die Gewerbesteuer auch ein zentraler Punkt, weil es natürlich auch eine zentrale Einnahmequelle ist. Ja. Freiburg rechnet da mit Gewerbesteuererträgen von rund 270 Millionen Euro pro Jahr.
Soll die gesenkt werden vom Oberbürgermeisterkandidaten? Ihr habt jetzt die Verpackungssteuer, reicht das nicht, oder?
Nee, also gesenkt werden soll sie nicht. Das ist meines Wissens in keinem Wahlprogramm drin. Dass die größte Einnahmequelle ist, ist natürlich immer die Gewerbesteuer auch gern gesehen, dass man sie mal erhöht. Aber ja, lass uns vielleicht mal da eins nach dem anderen durchgehen. Aber klar, die Gewerbesteuereinnahmen in Deutschland, ja, die ja dann vollständig in Gemeinden zufließen, deswegen mögen die Gemeinden das ja auch, die beliefen sich auf über 75 Milliarden Euro im Jahr 2024. Und wenn man das mal vergleicht mit der Körperschaftssteuer, also die GmbHs zahlen und andere Kapitalgesellschaften, da sind wir bei 40 Milliarden Euro. Und das Schöne für die Kommunen zumindest, ja, es ist ja egal, ob es jetzt eine GmbH ist oder ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft, Klammer auf, bei letzteren gibt es einen Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro. Das haben Kapitalgesellschaften nicht. Aber das Schöne für die Gemeinden, ja, ist das natürlich egal, was man für eine Rechtsform macht, die immer was abbekommen, zumindest wenn sie immer Freibetrag sind. Und die Haushaltslage ist ja bei den Städten und Gemeinden nicht sonderlich gut, muss man sagen.
Die haben Rekorddefizite, wenn man das jetzt mal so aus der Presse entnimmt. Ich glaube, wir kommen dann vielleicht am Ende noch dazu, woran das vielleicht liegen könnte. Wie du gerade schon gesagt hast, viele haben auch die Gewerbesteuerhebesätze teilweise erhöht. Das kann ja auch jede Gemeinde selbst festlegen. Aber letztendlich, was besteuert eigentlich die Gewerbesteuer? Ist ja auch eine Steuer, die sich daran orientiert, wie viel Gewinn ein Unternehmen macht. Ja, also es kommt auf den Gewinn an, aber es gibt so ein paar Besonderheiten, die gar nicht so trivial sind, denn es soll versucht werden, die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs zu ermitteln. Da steckt letztendlich die Idee dahinter, dass die Gemeinden so ein bisschen entschädigt werden sollen für die Infrastruktur, die ja genutzt wird und verbraucht wird, die dann einen Verschleiß hat, dadurch, dass die Unternehmen da eben mit ihren großen Lastern in die Fabriken fahren und da eben einen ganz besonderen Schaden an der Infrastruktur anrichten, der dann eben durch die Gewerbesteuer kompensiert wird, damit sie dann wieder aufrechterhalten wird. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum jetzt ein Freiberufler, ja, wie so ein Steuerberater zum Beispiel, der fährt dann vielleicht mit seiner S-Klasse ganz brav auf der Straße und macht die nicht kaputt im Gegensatz zum LKW oder ein Künstler, ja, der muss eben keine Gewerbesteuer zahlen.
Da machst du dich gleich bei den Handwerkern und LKW-Fahrern beliebt, wenn du mit deiner S-Klasse über die Straßen
Ja,
fährst.
also natürlich ist es ein bisschen ironisch gemeint, ne? Also so ganz stimmig ist das natürlich nicht. Aber das ist halt die Idee dahinter, warum man sagt, dass Freiberufler, Künstler, Freiberufe, Ärzte diese Gewerbesteuer eben nicht zahlen, ne? Und da kann man sich sicherlich drüber streiten. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Prinzip. Du hast gerade schon gesagt, es gibt den Freibetrag und bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ist es ja zusätzlich so, dass die Gewerbesteuer letztendlich ja auch wieder angerechnet werden kann auf die Einkommensteuer. Das heißt, so eine richtig große Belastung ist die Gewerbesteuer für die Einzelunternehmen und Personengesellschaften eigentlich nicht. Aber für die Kapitalgesellschaften ist es halt eine volle Belastung, ja. Und deswegen ist das jetzt für den Handwerker, der ein Einzelunternehmer ist, gar nicht so problematisch, die Gewerbesteuer zu zahlen.
Ja, also außer man ist natürlich in so einer Stadt wie Freiburg, weil diese Anrechnung gilt ja nur bis 400%. Ja, Gewerbesteuerhebesatz, kommen wir nachher auch nochmal detaillierter drauf, was es genau bedeutet. Hier in Freiburg gibt es beispielsweise einen Hebesatz von 430%. Vielleicht können wir das auch kurz vorziehen, weil es, glaube ich, wichtig ist. Also Steuermesszahl ist immer 3,5 und dann den Gewerbesteuerhebesatz, je nach Gemeinde, der ist Minimum bei 200% aktuell und nach oben gibt es eigentlich keine Grenzen. In Freiburg ist er bei 430%, das bedeutet dann 3,5 mal 4,3, also gut 15% Gewerbesteuer. Vielleicht kleiner Fun-Fact noch, irgendwie reicht es doch nicht, weil als unser jetziger Bürgermeister in Freiburg das Rathaus übernommen hat, hatte Freiburg, das Freiburger Rathaus, 188 Millionen Euro Schulden. Für 2026 sind 413 Millionen Euro eingeplant, also ein Anstieg von über 120%. Und das ist nur der Kernhaushalt. Wenn man jetzt noch alle städtischen Töchter und Eigenbetriebe dazu rechnet, dann nähert sich ja, der Konzern, wenn man so sagen will, Stadt Freiburg einer Gesamtverschuldung von 2 Milliarden Euro. Ja, in 10 Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Ja, und die Zinsen sind natürlich auch gestiegen. Einerseits durch das Zinsniveau, aber natürlich auch durch die gestiegenen Schulden. Die Gemeinderäte schätzen da eine jährliche Zinslast, einem Gesamtkonzern, wenn man das mal so nennen will, von 33 bis 50 Millionen Euro. Das sind 137.000 Euro Zinsen pro Tag, allein in Freiburg. Das ist natürlich auch Geld, was jetzt nicht in die Schulen fließt oder in Kitas oder in den Klimaschutz, sondern an Banken. Und die Stadt sagt ja, okay, die Schulden sind soweit okay, weil dadurch ja neue Vermögenswerte entstehen. Das stimmt zwar, also bilanziell zumindest, aber Freiburg kann natürlich jetzt seine Rathäuser und Schulen nicht irgendwie verkaufen, und dann irgendwie damit die Zinsen zahlen, ja, aber naja, so ist es halt.
Fragt man sich ja so ein bisschen, wie das passieren konnte, ja, weil das geht ja vielen Gemeinden so. Und ich bin da jetzt kein absoluter Haushaltspolitiker, aber das, was man da so liest, liegt ja eben auch daran, dass die Sozialkosten, die die Gemeinden tragen müssen, eben teilweise explodiert sind durch Entscheidungen, die jetzt vielleicht auch gar nicht die Gemeinden getroffen haben, ja. Also zum Beispiel durch die Migrationspolitik, dass man jetzt eben da ganz neue Aufgaben plötzlich hatte, die man vielleicht vor 10 Jahren noch nicht hatte und da eben plötzlich mit einem Haufen auf zusätzlichen Kosten konfrontiert ist, die eben die bisherigen Einnahmen so nicht widergespiegelt haben, ne? Und natürlich auch hier die Personal- und Sachkosten. Um das vielleicht nochmal abzuschließen. Also, weil die Frage wäre jetzt, die hatte ich jetzt auf der Zunge, Fabian, wo ist denn das Geld hin in Freiburg? Ja, hast du jetzt hier irgendwie einen neuen Dom vor der Tür oder was? Aber ihr habt ja da, glaube ich, schon einen sehr eindrucksvollen Dom, oder? Ist das ein Dom? Ja, ne?
Münster,
Ah, okay.
Münster.
Ja.
Ja, also wer mal in Freiburg ist, es ist ja, also die Haushaltslage ist vielleicht angespannt, ja. Wie die Aufsicht sagt, die Grenzen der Tragfähigkeit sind erreicht, aber muss fairerweise sagen, es läuft ja trotzdem alles im Städtchen. Also kommt gerne mal vorbei. Wenn ihr mal da seid in Freiburg, dann geht auf jeden Fall auf den Schlossberg, auf den sogenannten Kanonenplatz und schaut mal über die Stadt und da habt ihr einen wunderbaren Blick übers Freiburger Münster, ja, darf ja nicht alles schlecht reden. Ja, aber es ist ja auch natürlich so, man kann mitunter ja auch nicht alles, ja, da irgendwie als gegeben hinnehmen bei der Gewerbesteuer. So einfach zu ermitteln ist die Gewerbesteuer nicht. Ist aus meiner Sicht eine relativ komplexe Steuer. Man denkt ja immer, hey, so Gewerbesteuer, so eine kommunale Steuer irgendwie, das ist gar nicht so komplex. Aber es ist ja nicht so, dass man da einfach irgendwie einen Gewinn nimmt und dann ist der so, sondern es gibt natürlich noch Hinzurechnungen, Kürzungen, was einerseits gut, andererseits aber auch schlecht sein kann, weil man jetzt nicht alle Betriebsausgaben, die man ja hatte, real dann bei der Gewerbesteuer ansetzen kann. Dass der, ja, Gewerbeertrag gemindert wird. Da gibt es ja noch Hinzurechnungen und Kürzungen, die da ja zu mehr Steuern aufführen können.
Denkt man sich manchmal, wer hat sich das eigentlich mal ausgedacht? Wir können es ja mal vorstellen, dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Es geht eben darum, die tatsächliche Ertragskraft eines Betriebes unabhängig von der Finanzierungs- und Nutzungsform zu ermitteln. Und wie macht man das? Naja, man schaut sich halt an, ob der Betrieb vielleicht in seinen Kosten hohe Zinsen hatte, weil er viel Geld bei der Bank aufgenommen hat oder im Konzern sich Geld geliehen hat, ob er viele Mieten gezahlt hat, weil er sich vielleicht eine Lagerhalle, weil das nicht sein Eigentum ist, sondern er sich die angemietet hat oder weil er Lizenzen gezahlt hat für irgendwelche Nutzungsrechte, die vielleicht in irgendeiner Steueroase liegen. Und genau diese Kostenpositionen, die man ja üblicherweise in Unternehmen findet, die werden dann wieder hinzugerechnet. Und zwar nicht vollständig, da gibt es erstens einen Freibetrag von 200.000 Euro und dann werden auch nur ein Viertel der Kosten wieder hinzugerechnet. Das klingt jetzt relativ trivial, aber ich glaube, in großen Konzernumfeldern sind das natürlich doch schon ganz relevante Kostenpositionen und die werden einfach rausgestrichen. Und es muss eben trotzdem Gewerbesteuer gezahlt werden, auch wenn man jetzt beispielsweise im Worst Case, es läuft gerade wirtschaftlich schlecht, man muss hohe Zinsen zahlen, macht letztendlich keinen Gewinn oder keinen hohen Gewinn, muss aber trotzdem eine deutlich höhere Gewerbesteuer zahlen, weil man eben diese ganzen Kosten, die ja eindeutig durch den Betrieb auch veranlasst sind, nicht vollständig abziehen kann. Und das ist natürlich auch was, worüber man sich beschweren kann als Unternehmen, ja, weil man natürlich sagt, okay, wieso soll ich hier eine Steuer zahlen, obwohl ich gar nicht leistungsfähig bin? Aber genau das soll eben die Gewerbesteuer sein, die soll eben eher das Objekt Gewerbebetrieb besteuern und natürlich auch so ein bisschen vermeiden wiederum, dass eine Gemeinde da die ganze Infrastruktur eben stellen muss, die Produktion vielleicht bei sich im Dorf hat und dann gar keinen so großen Teil vom Kuchen abbekommt. Also das heißt, man kann es vielleicht so zusammenfassen, so würde ich es zumindest mal versuchen, die Ziele sind irgendwie verständlich und sind hehre Ziele, aber in der Umsetzung führt es natürlich zu einer riesen Bürokratie. Und auch jetzt, wenn man immer darüber spricht, ist eigentlich das deutsche Steuerrecht komplizierter als in anderen Ländern. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall bejahen, unter anderem wegen dieser Gewerbesteuer und diesen verrückten Hinzurechnungen und Kürzungen.
Ich habe damals mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner in einem Instagram-Livestream auf meinem Steuerfabi-Kanal das Thema Gewerbesteuer und die Komplexität angesprochen. Und bevor er Bundesfinanzminister wurde, hat er gemeint, dass er ein anderes Modell vorschlägt, dass man eben ja anteilig auch die Umsatzsteuer dann mehr auf die Gemeinden umlegt, dass man eben diese Komplexität der Gewerbesteuer reduziert und nicht mehr diese ganzen Hinzurechnungen, Kürzungen unter anderem hat. Aber wir wissen, wie es gelaufen ist. Er wurde dann Bundesfinanzminister und jetzt mittlerweile ist das nicht mehr und die Gewerbesteuer gibt es in der Form immer noch. Also in den letzten Jahren hat sie jetzt da zumindest nichts Grundlegendes geändert. Aber ist immer auch Diskussionspunkt, unter anderem wegen der Ermittlung der Gewerbesteuer, weil es so relativ komplex ist. Ja, bei großen Unternehmen, die vielleicht auch viele Lizenzgebühren haben, auch vielleicht international unterwegs sind. Da ist natürlich, wenn die hier in Deutschland eine Gewerbesteuererklärung abgeben müssen, da kann schon wirklich kompliziert werden.
Andererseits gibt es ja vielleicht auch jetzt mal einen Vorteil, und zwar von dieser komplexen Berechnungslogik. Und zwar wird ja gerade viel darüber diskutiert, ob nicht in Deutschland auch KI-Rechenzentren gebaut werden sollen. Ich weiß nicht, ob es manche gehört haben, da gab es ja auch zum Beispiel einen Fall in Groß-Gerau, das ist, glaube ich, in Hessen, eine Stadt, die hat sich dagegen entschieden, ein 2,5 Milliarden Euro Rechenzentrum bei sich bauen zu lassen. Wiederum andere Städte, gerade in Hessen ist das wohl auch viel, da sind einige Investitionen geplant. Google will da irgendwas für 5,5 Milliarden Euro in Dietzenbach bauen. Und in Hanau, wo wohl auch soll eine große Investition kommen. Und jetzt ist natürlich dann auch die Frage, ob das dann auf kommunaler Ebene eigentlich positiv gesehen wird oder negativ. Ja, am Ende sind das ja riesen Betonbauten, die wahrscheinlich überhaupt nicht schön sind und vielleicht auch noch ein bisschen Krach machen und so. Und dann wäre es ja eigentlich zielführend, wenn man die Gemeinden auch überzeugen könnte, solchen Vorhaben zuzustimmen, weil sie eben auch was von den Steuereinnahmen abbekommen, die dann vielleicht Google und Microsoft mit diesen KI-Rechenzentren macht. Das wäre ja eigentlich schön, ne? Und wenn man sich das so anhört, ist die Gewerbesteuer ja eigentlich schon ein bisschen so ausgestaltet, weil man ja jetzt nicht sagen kann, ja, das klassische Google und Microsoft und Meta-Modell sieht ja so aus, ja, wir sind zwar hier irgendwie auf dem deutschen Markt tätig, aber wir müssen hier über die irische Gesellschaft natürlich noch unzählige Lizenzen berechnen, sodass letztendlich der Gewinn in dem eigentlichen Land, wo der Umsatz gemacht wird, am Ende im Zweifel immer sehr klein ist, weil natürlich die hohen Lizenzabgaben für die Nutzung der Marke bezahlt werden müssen. Und mit den KI, also ne, in Bezug auf die Gewerbesteuer klappt das ja zumindest nicht vollständig, weil die Lizenzeinnahme ja am Ende nur zu einem Viertel also wieder hinzugerechnet werden muss, ne? Also immerhin kann man sie dann nicht komplett absetzen. Das heißt, so ein bisschen was bleibt dann schon bei der Gewerbesteuer hängen. Aber ein zweites Problem gibt es ja noch. Wenn man jetzt mal bei diesem Thema bleibt, großer Konzern und wo muss der eigentlich seine Gewerbesteuer zahlen? Dann geht es ja auch noch darum, dass man die Gewerbesteuer nach Köpfen aufteilt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oder auch VW, ja, zum Beispiel, die haben mehrere Werke in Deutschland und es gibt einen großen VW-Konzern und bei der Frage, welcher Standort bekommt eigentlich wie viel Gewerbesteuer ab, geht es halt danach, wie viel Köpfe sind, also wie viele Mitarbeiterköpfe sind letztendlich an welchem Standort tätig, diese sogenannte Gewerbesteuerzerlegung. Und wenn man jetzt auch wieder das mal auf diese Rechenzentren überträgt, dann ist natürlich das Problem, dass die ja diese KI-Rechenzentren, da sitzen ja jetzt nicht unzählige Leute und arbeiten da. Ich weiß nicht genau, wie man so ein Rechenzentrum betreibt, aber so in meiner Vorstellung sind das so eine Handvoll Techniker, die da immer mal irgendeine Schraube festdrehen oder so oder gucken, dass es genügend gekühlt ist und so. Aber die große Anzahl an Personal wird ja da auch nicht tätig in so einem Rechenzentrum. Das heißt, da passt die Logik ja auch nicht mehr so richtig. Ne? Das heißt, Google oder Microsoft, die machen dann wahrscheinlich immer noch ihren Gewinn irgendwo anders und dort, wo die Steine stehen, wo die Rechenleistung erbracht wird, wird am Ende wahrscheinlich relativ wenig Gewerbesteuersubstrat landen, weil diese Aufteilung eben im Gesetz nach Köpfen der Mitarbeiter erfolgen muss. Und das ist wohl auch was, woran die Bundesregierung gerade so ein bisschen arbeitet und sich darüber Gedanken macht, ob man das nicht vielleicht ändern sollte bei der Gewerbesteuer und die Verteilung ein bisschen anders aufstellt. Ich weiß nicht, ob ich da so zuversichtlich bin, ob das gut gelingt. Ich vermute, weil es wird wieder ultrabürokratisch, aber will mich nicht darüber beschweren.
Ja, also es ist natürlich auch so, normalerweise sollte man mal auf die Gewerbesteuer Zerlegung nochmal kommen. Also es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel in München dein Unternehmen hast und einen Gewerbesteuerhebesatz von 490% hast und du bist jetzt in Grünwald bei München, also direkt nebendran, hast du noch 240%, zahlst also weniger als die Hälfte an Gewerbesteuer. Und da muss man fairerweise schon sagen, wer mal in Grünwald bei München in so einem Büro war, da gibt es ja so Office Spaces, wo da irgendwie 40 Unternehmen ihren Sitz haben. Und wenn man da mal montagvormittags reinläuft, dann ist man doch verwundert, wie wenig Leute da sind. Ich war mal an einem Montagvormittag da und war tatsächlich mit demjenigen, mit dem ich einen Termin hatte, der Einzige in diesem Komplex mit 40 Unternehmen, vornehmlich Kapitalgesellschaften. Und da ist natürlich schon so, macht es Sinn, aber vielleicht gehen wir mal kurz zur Gewerbesteuerzerlegung. Normalerweise ist ja so, wenn da eben, was weiß ich, 10 Leute arbeiten in München und 10, jetzt nehmen wir mal in Grünwald, dann ist die Gewerbesteuerzerlegung 50-50, also zumindest wenn die Lohnsummen dieselben sind. Ja, das heißt, 50% der Gewerbesteuer gehen nach München und 50% Gewerbesteuer gehen nach ja, Grünwald. Also von dem her ist die Frage, ja, wie es in KI-Zeiten dann aussieht, weil gerade bei der Kopfzerlegung ist es mitunter ja nicht so ja, sinnvoll, das eigentlich nach Köpfen zu zerlegen.
Ich habe gelesen, dass manche da jetzt schon fordern, dass man eben sagt, okay, diese Cloud-KI-Rechenzentren-Anbieter, die sollen dann eben diese KI-Rechenzentren in extra Projektgesellschaften errichten, weil dann ist ja klar, dass das auf Ebene dieser Gesellschaft vollständig dort verbleibt und man dann eben irgendeinen Verrechnungspreis ansetzen muss. Also ist auf jeden Fall gerade ein spannendes Thema, ja. Und ich bin auch, also noch gibt es da irgendwie keinen Entwurf oder so. Man liest das immer mal so zwischen den Zeilen, dass daran gearbeitet wird oder dass irgendwo gefordert wird von der CDU zuletzt auch. Mal gucken, ob uns da dieses Jahr noch was erwartet. Ja, du hast es gerade mit Grünwald angesprochen, mit den unterschiedlichen Gewerbesteuerhebesätzen. Das ist ja auch noch so ein Phänomen, ja, dass jede Gemeinde das ja eigentlich relativ frei festsetzen kann. Du hast gerade schon gesagt, mindestens muss man 200% Hebesatz festlegen. Das heißt, da würde man dann bei einer Gewerbesteuer von 7% landen. Und die meisten größeren Gemeinden, wie jetzt eben Freiburg oder eben auch München, Hamburg, die sind dann eher bei deutlich über 400, also knapp eher Richtung 500%. Und da landest du dann eben schnell bei einer Gewerbesteuer von 17%. Das heißt, ist eigentlich krass, ja, dass du teilweise 10 Prozentpunkte Unterschiede hast innerhalb von Deutschland bei der Belastung der Gewerbesteuer. Und das heißt, eine GmbH zahlt halt entweder, sagen wir mal jetzt in Hamburg, zahlt die dann vielleicht 32% Steuern insgesamt mit der Körperschaftssteuer zusammen. Und in ja, was nehmen wir mal, in Ober, wie heißt das nochmal, in Oberwieschendorf in Thüringen, ja, zahlt sie eben nur 25% Steuer. So, und das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsunterschied, ob du, ach, in Langenwolschendorf, so rum heißt das in Thüringen, das Dorf mit der geringsten Gewerbesteuer. Langenwolschendorf in Thüringen, wer noch einen neuen Standort sucht.
200%, wobei natürlich, es wird ja jetzt geplant, den Mindesthebesatz auf 280% zu erhöhen ab dem 01.01.2027. Also schauen wir mal, ob Langenwolschendorf in Thüringen noch so lange 200% als Hebesatz haben darf überhaupt.
Ja, ja, das ist auch schon im Gesetzesentwurf drin, in diesem 9. Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes, das ja auch heiß diskutiert wird für die Frage, ob sich denn Private Equity Investoren in Steuerkanzleien investieren dürfen. Da ist ja der Bundestag dafür. Der Bundesrat ist dagegen und ich glaube, deswegen dauert das noch ein bisschen, bis das Gesetz erlassen wird. Und da steht unter anderem auch das drin mit dem Gewerbesteuerhebesatz. Tja, jetzt kann man sich natürlich fragen, jeder, der, glaube ich, diesen Podcast hier schon ein bisschen verfolgt hat, der hat immer mal so rausgehört, dass wir das mit diesem Steuerwettbewerb eigentlich ganz gut finden, ja. Weil man natürlich ja dann vielleicht als Stadt auch einen Anreiz hat, sorgsam mit seinen verfügbaren Mitteln umzugehen, um vielleicht einen möglichst geringen Steuersatz anbieten zu können, damit sich eben möglichst viele Unternehmen bei einem ansiedeln und vielleicht nicht die Stadt verlassen. Ja, jetzt hast du aber gerade das erzählt mit Grünwald bei Bayern, dass es natürlich auch solche, bei München, dass es auch solche Auswüchse annimmt, dass am Ende da so eine Coworking Spaces entstehen, die am Ende nichts weiter sind als vielleicht eine geschickte Steuergestaltung, ne? Also, dass es natürlich auch viele Fälle gibt, in denen nicht wirklich die Fabrik umzieht, sondern einfach nur der Schreibtisch umzieht und man dann halt hofft, einfach weniger Gewerbesteuer zu zahlen durch diese Verlagerung des Sitzes des Unternehmens. Aber so einfach funktioniert das ja auch nicht, oder Fabian?
Nee, also man muss wirklich da auch Gewerbesteuer zahlen, wenn man wirklich seine Arbeit verrichtet. Also ich kann jetzt nicht sagen, hier in Freiburg ist zum Beispiel eben mit dem Gewerbesteuerhebesatz von 430%, das ist mir alles zu viel. Ja, ich mache noch ein Büro, was weiß ich, in Monheim oder in Grünwald auf, aber bin da nie da und zahle da meine Gewerbesteuer. So einfach ist es dann auch nicht. In der Praxis muss man sagen, ich habe es vorhin angesprochen, ist ja die Frage, wie wird es ja, nachgeprüft? Ja, wenn natürlich jemand irgendwie seine GmbH nur an diesem einen Sitz hat, ja, und irgendwo dann von zu Hause werkelt, ist ja die Frage, inwieweit es dann vielleicht auch sogar, wenn es mal vor Gericht kommt, dann nachgewiesen werden kann. Wenn der da irgendwie so ein Gemeinschaftsbüro hat und dann nur einen Firmensitz hat. Ja.
Ich weiß, wie es nachgewiesen wird.
Mit den Wasserrechnungen, oder?
Nee, also tatsächlich gibt es ja einen spektakulären Fall, der durch die Presse ging und teilweise habe ich es auch schon selbst bei Fällen gesehen, dass ja natürlich auch man dann gerne die Handydaten auswerten kann als Finanzamt oder Verfolgungsbehörde, dass man eben sagt, okay, ich beantrage gerichtlich, dass ich Zugang habe vom Handyanbieter, dass ich mal die Handydaten auswerten kann und natürlich sehen kann, wo sich der Geschäftsführer mit seinem Handy denn üblicherweise befunden hat, an welchem Handymast er eingewählt war. Und da gab es ja auch diesen Fall, das war wohl irgendwie, hieß wohl Andrea Tandler, das ist wohl eine Tochter eines bekannten CSU-Politikers in Bayern, die hatte wohl auch im Bereich Corona-Masken verschiedenste Vorwürfe gegen sich gelten zu lassen. Und gleichzeitig hatte sie aber auch noch ihre Firma in Grünwald und war aber nach Auswertung ihrer Handydaten überwiegend in München und quasi nie in Grünwald. Und das wurde ihr dann eben auch zum Verhängnis, weil sie dann nicht nur wegen diesen Corona-Masken Probleme bekam, sondern eben auch noch wegen der Steuerhinterziehung. Also sie hat wohl auch sehr viel Geld mit diesen Corona-Masken verdient, wie manche andere vielleicht auch. Und ja, also ich habe jetzt gelesen, es waren dann mehr als 4 Jahre Haft, die da verhängt wurden, weil eben dann, also das steuerliche Thema spielte natürlich auch eine Rolle, ja, weil es natürlich einen Riesenunterschied macht, ob du am Ende 15% Gewerbesteuer in München zahlst oder eben 8% da in Grünwald. Und da kommt ja schnell eine ganze Menge an Steuern zusammen, die du dann nicht bezahlt hast. Und früher, ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Fachartikel gelesen, da hieß es eben auch, naja, mit der Gewerbesteuer, wo du die jetzt zahlst, so richtig ist ja da keiner auch für zuständig, ne? Weil es gibt dann irgendwie eine Betriebsprüfung, die dann natürlich regelmäßig bei Unternehmen kommt. Und da guckt man sich dann an, wurde da vielleicht irgendwas Privates bezahlt vom Geschäftskonto, sind irgendwelche Dinge falsch berechnet worden, aber an welchem Ort jetzt die Gewerbesteuer genau gezahlt wird, dafür war eigentlich nie so richtig jemand zuständig oder fühlte sich niemand zuständig, aber ich erlebe es jetzt auch des Häufigeren, dass dann jemand eben beispielsweise, gerade in NRW, in Köln habe ich das schon erlebt, dass dann eben jemand von der Stadt Köln dann eben auch der Meinung ist, bei der Betriebsprüfung mitwirken zu wollen und eben sich genau anschauen zu wollen, ob denn die Gewerbesteuer tatsächlich in Leverkusen, wo ja auch der Hebesatz deutlich niedriger ist als in Köln oder eben in Monheim, ob das denn so richtig ist, ne? Ob da wirklich auch eine gewisse Substanz da ist. Und darauf kommt es halt an, ne? Also das reicht halt nicht nur das Büro, im Zweifel kommt es auf den Ort der Geschäftsleitung an oder natürlich, wenn du eine Fabrik hast, dann natürlich da, wo diese Fabrik ist. Und interessant ist natürlich, wenn man das Unternehmen so umgestaltet, dass man so vielleicht extra vermögensverwaltende Firmen hat, die nur Lizenzeinnahmen erzielen, ja, die dann vielleicht die Marke beinhalten, die man hat, dann gibt es eine extra Lizenzgesellschaft, die in so einer Niedrigsteueroase sitzt und die eben nur die Lizenz verwaltet und die dann weiter vermietet an die anderen Unternehmen, die dann eben an einem anderen Standort sitzen. Und da gibt es auch ganz spannende Urteile, die zuletzt ergangen sind, wo dann natürlich festgestellt wurde, naja, wenn du eben so ein Postweiterleitungsdienst damit in Anspruch nimmst und nicht mal zur Unterschrift des Jahresabschlusses und zu den wichtigsten Finanzentscheidungen an diesem Steuerstandort bist, dann wird auch das dir untersagt. Ja, also da ist man jetzt mittlerweile schon stärker hinterher und packt da, glaube ich, auch mal die Bazooka aus, wie Olaf Scholz sagen würde, um dann hier die Leute aufzudecken. Und ich bin mittlerweile immer sehr skeptisch, wenn jemand da jetzt in Grünwald sein Büro hat und dann fragt das als Steuerberater auch sehr akribisch, ob da wirklich Substanz dahinter ist, weil das sonst halt auch schnell nach hinten losgehen kann. Ja.
Also der schönste Gewerbesteuerstandort war zwischen 2006 und 2023 in der Gemeinde Sande. Da wurde nämlich vergessen, Gewerbesteuer zu erhöhen.
zu erheben quasi, wurde gar nicht erhoben.
Ja. Und die Sachen sind ja auch schon verjährt, ja. Und das hat einen Millionenschaden verursacht, ja.
Oder war das gewollt?
Nee, das hat, also das Witzige ist, also der Bürgermeister sagt, das war halt ein Fehlverhalten von einer einzelnen Rathausmitarbeiterin, aber ich sag mal so, dem Bürgermeister ist es auch nicht aufgefallen und das hat dann wirklich einen Millionenschaden in dieser Gemeinde im Landkreis Friesland praktisch verursacht und jetzt treiben diese nach und nach wieder die Gewerbesteuer ein, aber klar, es ein paar Sachen sind schon verjährt und sollen 900 Fälle sein zwischen 2006 und 2023, wo allerdings in der Zeit insgesamt so 255 Bescheide irgendwie ergangen sind. Und es wurde sogar so, dass eine Unternehmerin hat sogar einen Hinweis gegeben, dass sie irgendwie keine Gewerbesteuer zahlen muss. Aber das hat irgendwie die Mitarbeiterin da auch nicht motiviert, da irgendwie die Gewerbesteuer zu erheben. War wohl scheinbar ein Fehler von einer einzelnen Mitarbeiterin, aber die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft es aktuell noch. Ja.
Weiß jemand, in welche Stadt diese Mitarbeiterin jetzt gezogen ist? Bitte mal melden.
Also schon ein wahnsinniger Fall. Ja, also finde ich auch interessant, dass da irgendwie auch von der Finanzlage nicht mal jemand auf die Idee gekommen ist. Weil ich glaube jetzt, also, dass die Gemeinde Sande jetzt nicht irgendwie nicht weiß, wohin mit dem Geld. Also das ist schon ein ganz interessanter und kurioser Fall, der da aufgetaucht ist.
Aber ich will das gleich mal aufgreifen, dass du sagst, man weiß nicht, wohin mit dem Geld. Weil am Ende müssen wir jetzt noch die Frage beantworten, ob das denn eigentlich gut ist, dass man mit dem Gewerbesteuerhebesätzen jetzt so als Gemeinde in den Wettbewerb treten kann, ja. Und da gibt es ja zum Beispiel Monheim am Rhein. Das ist da wohl in NRW, gar nicht so weit weg von Köln. Und die haben einen Gewerbesteuerhebesatz von 250%. Das heißt, dort zahlt man 8,8% Gewerbesteuer. Und in Köln beispielsweise zahlst du 16,6%, also irgendwie fast 8% weniger. Ne? Das heißt, wenn du 1 Million Euro Umsatz machst, entscheiden ist halt 80.000 Euro weniger Steuer, nur wenn du jetzt sagst, ich bin in Monheim am Rhein. Und wenn du jetzt vielleicht ein Geschäftsmodell hast, was jetzt nicht so ortsgebunden ist, macht es ja total Sinn, dann eben dort das Unternehmen zu gründen. Jetzt als Influencer beispielsweise oder so. Ne? Das wären so klassische Geschäfte, bei denen man sowas machen könnte. Und tatsächlich haben dann eben viele Unternehmen auch aus Köln, Düsseldorf und so weiter, aus ganz Deutschland gesagt, okay, wir machen das eben, gehen wir halt nach Monheim, mieten da irgendwie so ein kleines Minibüro für ein paar hundert Euro und gucken vielleicht auch immer mal vorbei, damit das Finanzamt mir nichts anhaben kann. Das führte natürlich dazu, dass in Monheim leben 43.000 Einwohner, dass die eben sehr viel Geld plötzlich hatten, weil die eben sehr hohe Steuereinnahmen haben. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was haben die denn jetzt mit diesem Geld gemacht? Ja, und das hat wohl auch der Bund der Steuerzahler mal jetzt aufgedeckt. Also die haben damit große Bauvorhaben getätigt, wie zum Beispiel Europas größte Sporthalle. Oder sie haben eine olympiafähige Skateranlage gebaut. Ja, und eine Marina haben sie wohl auch übernommen. So. Also haben wohl einiges auf die Beine gestellt für so ein kleines Örtchen, ist ja ganz nett, ja. Und das Ergebnis ist jetzt aber wohl, dass eben am Ende diese Stadt eine der ist mit der größten Pro-Kopf-Verschuldung in ganz Nordrhein-Westfalen, weil einerseits jetzt natürlich durch die konjunkturelle Eintrübung die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren. Und vielleicht, das ist jetzt Spekulation von meiner Seite, vielleicht auch manche denken, okay, ehe hier meine Handydaten geortet werden und ich dann da vielleicht auffliege, nutze ich das Gestaltungsmodell vielleicht auch nicht mehr so stark oder das Finanzamt da mehr hinterher ist, wie auch immer. Jedenfalls läuft es da nicht mehr so gut. Und das wird natürlich jetzt angeführt, auch dieser Fall als Kritik, weil man natürlich jetzt sagt, ja, da seht ihr mal, wo dieser Steuerwettbewerb hinführt. Ja, in Köln und Düsseldorf können wir irgendwie die wichtigsten sozialen Einrichtungen nicht mehr so einfach bezahlen und sind hoch verschuldet und die bauen hier irgendeine olympiafähige Skateanlage letztendlich mit unseren Steuergeldern und dieser Wettbewerb ist also eher schädlich, wird jetzt teilweise kritisiert. Bevor ich was sage, Fabian, wie würdest du das einordnen oder bewerten?
Ja, interessiert mich schon mal deine Meinung. Wie bewertest du das?
Ja, also ich glaube, das ist ja irgendwie auch Teil des Wettbewerbs, dass es natürlich auch mal schief geht. Ja, also ich finde es irgendwie zu kurz gedacht, jetzt zu sagen, okay, da ist jetzt hier diese eine Gemeinde, die hat das jetzt übertrieben und die hat jetzt offensichtlich Misswirtschaft begangen und deswegen soll dieser Steuerwettbewerb in Deutschland aufhören. Also ich bin da nach wie vor großer Fan von so einer Möglichkeit, den Gemeinden zu lassen, eben zu sagen, okay, wir schaffen hier gute Anreize für Unternehmen oder aber auch zum Beispiel zu sagen, wir haben nicht die besten Anreize, was Infrastruktur angeht, aber wir haben vielleicht dann einen niedrigen Steuersatz. Ja, also es ist ja auch nur ein Teil des Standortsvorteils oder Nachteils einer Gemeinde, die Steuern, ne? Und vielleicht hast du nicht so viel zu bieten, ansonsten, dafür hast du aber wenigstens niedrige Steuern und das kannst du natürlich dann dadurch auch ein bisschen ausgleichen. Und ich glaube, da gab es jetzt viele Jahrzehnte so ein gewisses Vollzugsdefizit, weil sich da eben keiner so richtig für interessiert hat, wo die Gewerbesteuer zu zahlen ist. Das kann man auch so in den Medien nachlesen, auch in der Politik gab es ja dann irgendwann mal, vor 2, 3 Jahren war das, glaube ich, oder noch ein paar Jahre länger her, richtige Berichte, dass man gesagt hat, so, die Behörden nehmen sich das jetzt vor und jetzt werden wir hier aber mal aufräumen. Und das ist, glaube ich, zum Teil auch passiert. Und sodass man sicherlich sagen kann, so ein richtiges Vollzugsdefizit gibt es vielleicht jetzt nicht mehr so, weil auch allen bekannt ist, dass das verfolgt wird. Und das heißt, es wird jetzt tendenziell mehr so sein, dass die Gewerbesteuer wirklich noch in einem anderen Ort gezahlt wird, wenn man das auch richtig so aufsetzt. Also wenn da eine gewisse Substanz ist und man als Geschäftsführer auch regelmäßig dort ist und so. Und ich finde, da ist jetzt sicherlich hier das Beispiel Monheim nicht das Beste, weil schlau wäre es ja gewesen, wenn die vielleicht auch ja einfach sinnvolle Investitionen dafür getätigt hätten. Und Ich glaube, nur wegen diesem Beispiel kannst du jetzt aber nicht sagen, der Steuerwettbewerb hat nicht funktioniert. Ich glaube, das größere Problem, warum die Gemeinden auch überschuldet sind, ist natürlich, weil sie irgendwelche Entscheidungen des Bundes ausbaden müssen und da jetzt eben einen Haufen Kosten und Dinge tragen müssen, die, also mit denen sie vorher nicht gerechnet haben und da vielleicht auch ein bisschen schutzlos ausgeliefert sind, ja. Und ich glaube, dass, wenn das eigentliche Problem ist, kannst du das jetzt nicht dem Steuerwettbewerb in die Schuhe schieben, wäre so meine Argumentation und ich würde daran schon festhalten.
Ja, also die Frage ist natürlich, wie die Ausgaben sind, weil ich glaube, dass viele Gemeinden und natürlich auch die Länder und der Bund nicht unbedingt auch ein Einnahmenproblem haben, sondern auch halt ein Ausgabenproblem. Ob jetzt da der Steuerwettbewerb das schlechter oder besser macht, ja, das glaube ich, schwierig zu beantworten, ne?
Zum Beispiel zeigt ja auch ein Beispiel, warum es vielleicht auch weiter gut ist, die Gemeinden da unmittelbar an dem Erfolg der Unternehmen zu beteiligen. Zum Beispiel BioNTech, die kommen ja aus Mainz, ja. Und die hatten natürlich 2021 Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer, 1,2 Milliarden, weil natürlich die unglaublich hohe Gewinne gemacht haben, dadurch ihre Impfstoffe. Und eigentlich ist es ja dann vielleicht auch gut für die Gemeinden, denen einen Anreiz zu geben, hey, seid irgendwie, bietet Unternehmen einen guten Service, verschreckt die nicht, trefft vielleicht Entscheidungen so, dass Unternehmen sich gut entfalten können, dann habt ihr automatisch auch mehr Geld in den Haushaltskassen. Also das ist doch eigentlich ein toller Anreiz, oder? Und wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, wo du erzählt hast, was Christian Lindner gesagt hat, dass man dann plötzlich nur noch einen Anteil von der Körperschaftssteuer oder Umsatzsteuer bekommt, das würde ja dann auch dazu führen, dass die Gemeinden dann nicht mehr unmittelbar von denen Unternehmen mit profitieren, die bei sich im Ort auch tätig sind. Und ich hätte jetzt gesagt, dass das ja auch so ein regulierender Faktor ist, ne? Wenn man das manchmal so hört, auch so aus dem Mandantenkreis, ja, da kann ich schon wieder die Halle nicht bauen, weil irgend so ein Frosch da wieder über das Feld gesprungen ist oder sowas, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn man dann vielleicht die Haushaltslage mit einbezieht und vielleicht überlegt, okay, wenn der jetzt seine Halle da 2 Jahre eher fertig bekommt, vielleicht haben wir dann noch mehr Gewerbesteuereinnahmen. Also hängt ja irgendwie alles miteinander zusammen, oder?
Absolut, ja. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht im Gewerbesteuerland.
Können wir uns sicherlich noch auf die eine oder andere Änderung demnächst freuen.
Davon ist auszugehen, ja.
Okay, Fabian, dann hoffe ich, dein Buchstart verläuft erfolgreich.
Ah, stimmt, muss ja noch ein bisschen Werbung machen, oder? Hier, sei doch nicht besteuert, die neue Ausgabe, seit heute. im Handel, überall wo es Bücher gibt, ja, nervt euren lokalen Buchhändler, wenn er es nicht ins Sortiment aufgenommen hat, dass er es macht. Ansonsten natürlich überall online, unter anderem bei Amazon oder bei der Buchhandlung Rombach in Freiburg gibt es eine signierte Ausgabe, rombach.de/steuerfabi. Wir können ja beide Links zu Amazon und auch zu der Buchhandlung Rombach zum Online-Shop mal in die Shownotes des Podcasts packen. Ja, schenkt's. Verschenkt's, jeder hat einen Freund und einen Verein, schenkt's beiden. Ja, dann sind die Sales besser. Die Einnahmen spende ich 2026 an den Bundesverband Kinderhospiz. Könnt ihr noch was Gutes tun damit? Genau, Werbung Ende an der
Aber
Stelle.
Sag mal, hier bei Amazon und so gibt's das nicht, oder? Wenn du das doch, so doch, betonst. Doch, doch. Also, du willst es nur, doch, dass es bei der Buchhandlung deines Vertrauens
ja, also, wird. So, also ich sag mal so, die Buchhandlung Rombach, die zahlt noch die Gewerbesteuer hier. Ja. Bei Amazon, die haben natürlich die Hand hier mit den Big Four, dass sie so wenig wie möglich hier abdrücken müssen, wenn in Deutschland hier ein Buch verkauft wird. Ja, also gerne bei der Buchhandlung Rombach, da kenne ich auch die Eigentümer und die zahlen hier auch am Standort die Gewerbesteuer. Man muss natürlich fairerweise sagen, also ich nehme mich da auch nicht aus. Also ich bin auch ein fleißiger Amazon-Besteller. Ist natürlich schon sehr convenient. Also jetzt zu sagen, dass ich alle meine Bücher bei der Buchhandlung Rombach in Freiburg kaufe, wäre auch gelogen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, und das ist dann, denke ich, ein ganz gutes Goodie mit der Signatur, die Buchhandlung Rombach hier ein bisschen zu unterstützen, dann mache ich das gerne.
Nicht, dass die noch ins Visier von Lars Klingbeil geraten, dass die eine Übergewinnsteuer zahlen müssen, wenn die jetzt so viele Buchverkäufe von dir verwalten.
Ja gut, in Zeiten, ich habe ja über 55.000 Bücher verkauft, davon sei doch nicht besteuert. Aber ja, ich glaube auch, so die Zeiten des so krassen Buchverkaufs, ja, mit KI, weiß ich, wie es da weitergeht in den nächsten Jahren. Ich habe dieses Jahr schon überlegt, mache ich nochmal eine Ausgabe. Aber es haben dann auch ein paar gefragt, gar nicht so wenige. Und dann habe ich nochmal eine gemacht. Aber vielleicht könnte das letzte Buch sein, vielleicht. Das sagen ja alle Künstler manchmal, dass sie hören auf, ja, dass sie nochmal Tickets verkaufen. Ich sage jetzt vielleicht, das ist das letzte Buch.
Ist das so ein Pessimismus im Autorenmarkt, ja?
Ja, das weiß ich. Ich glaube, dass schon Bücher. Aber klar, wenn so Sachbücher oder wie mache ich meine Steuererklärung, sind ja bei meinem Buch sind ja wirklich auch die aktuellen Elster-Formulare abgebildet. Also du kannst ja wirklich das neben dran legen bei der, was weiß ich, Anlage Kind und dann wird dir erklärt in meinem Buch, wo du was einzutragen hast, ja, worauf du achten musst. Und das ist natürlich heutzutage, muss man fairerweise schon sagen, da haust du in Perplexity rein, kannst ja direkt aus Elster rauskopieren, wenn du was nicht verstehst. Ja, und dann erklär's mir mal. Das ist natürlich schon nochmal was anders wie 2022, wo das erste Buch rauskam. Es war ein krasserer Mehrwert. Ich würde sagen, es ist immer noch ein Mehrwert, aber ja, ist natürlich schon die Frage, wo läuft's hin? Und am Ende, also selbst wenn du wie ich jetzt da über 50.000 Bücher verkauft hast, ja, wenn du mal siehst, was beim Autor bleibt, 1 Euro irgendwas netto, also da, wenn du jetzt nur irgendwie von den Buchverkäufen über irgendwie, was weiß ich, 4 Jahre leben müsstest, dann wäre es wahrscheinlich schwer. Aber gut, das war eh nichts Ansinn. Ja, also wie gesagt, wenn ihr das kauft, dann sind meine Einnahmen, gehen dann, sobald ich die Abrechnung vom Verlag dann bekomme, an den Bundesverband Kinderhospiz, dann können die da mit was machen. Und ja, also von dem her, kauft fleißig, sei doch nicht besteuert, neue Ausgabe, grünes Cover dieses Jahr, weil jemand hat schon gesagt, bei ihm kam noch das Gelbe an, also da ein bisschen aufpassen, wir verlinken es aber nochmal korrekt in den Shownotes des Podcasts.
Das nächste Buch wird dann vielleicht ein Roman oder so.
Ja.
Da möchte ich dann aber auch eine Rolle irgendwie als
als Christian, der hier der unter meinem Video kommentiert, so ein Quatsch und die Leute verstehen es falsch und denken, das stimmt gar nicht, was ich da erzähle. Dabei hat er nur das Vorhaben als Quatsch gemeint.
Ja. Die Gesellschaft für gebundenes Vermögen, da müssen wir auch nochmal extra drüber sprechen jetzt.
Ja, ob man das, also kann man eigentlich nur hoffen, das kommt nicht. Noch gibt es ja keinen Gesetzesentwurf. Aber anderes Thema, also Podcast abonnieren, Buch kaufen und dann bis nächste Woche.
Ja, mach's gut. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.